Nichts bewegt uns Menschen mehr als die Angst. Angst vor Verlust, Verletzung und Tod. Das Genie unserer menschlichen Spezies liegt darin, dass wir Geschichten erzählen können, mit deren Hilfe wir unsere Angst bannen. Unsere Religionen sind voll von solchen Geschichten. Sie nehmen uns sogar die Angst vor dem Tod. Doch auch das Gegenteil ist möglich. Es gibt auch Geschichten, die Angst machen. Eine dieser Geschichten ist die vom bösen Wladimir Putin, der Europa angreift. Es ist die gefährlichste Geschichte unserer Zeit und es ist eine religiöse Geschichte. Denn auf der einen Seite steht Putin, das Böse, auf der anderen Seite stehen NATO und EU, die Guten. Als Europäer bin ich grundsätzlich dagegen, mit Religion Politik zu machen. Als Journalist will ich den Dingen auf den Grund gehen. Deshalb treffe ich den Pressesprecher der russischen Botschaft in Wien. Wer stoppt den Wahn vom bösen Putin? Mit Lev Terekov.
Mir fällt ein Wort dazu ein. Massenwahn.
Das ist Richard David Precht, der im Moment wahrscheinlich populärste deutsche Philosoph. Er ist auch der einzige im deutschsprachigen Raum, der eine klare Ansage macht.
Ich glaube, da spinnen ganz viele ganz, ganz beträchtlich. Und es ist ihnen gar nicht klar, wie sehr sie spinnen und was für ein Unheil sie damit anrichten. Wir steigern uns von Tag zu Tag in immer größere Bedrohungsfantasien rein, fangen an, diese Bedrohungsfantasien tatsächlich mit der Realität zu verwechseln, glauben, dass die Russen unmittelbar davor stehen, ja, Polen anzugreifen oder Deutschland anzugreifen. Ich halte es sogar für völlig absurd, sich diese Vorstellung zu machen, dass die Russen, die sich so eine blutige Nase in der Ukraine geholt haben, jetzt davon träumen, weitere Territorium in Europa zu erobern. Also ich finde, das alles ist so absurd, die Grundlage dieser Angst und dieser Befürchtungen. Aber man weiß ja, wie das ist. Wenn bestimmte Behauptungen, bestimmte Thesen, bestimmte Befürchtungen, bestimmte Ängste wiederholt und wiederholt und wiederholt werden, fangen immer mehr Menschen an, das für die Realität zu halten. Und dann beginnt ein sich verselbstständigender Prozess. Und solche Prozesse sind dann wirklich Wahn und die sind gefährlich.
Seit Monaten recherchiere ich. Es ist verdammt schwierig, vertrauenswürdige Quellen zu finden. Für den bösen Putin, der Europa überfallen will, habe ich bis heute keine einzige seriöse Quelle gefunden. Die interessantesten Quellen, die ich gefunden habe, sind 5 Professoren aus den USA. Sie warnen seit über 10 Jahren davor, dass die Geschichte vom bösen Putin, der Europa überfallen will, nicht stimmt. Der erste ist Stephen Cohen, ein Professor an der Princeton University. Er war mit Michail Gorbatschow befreundet und gleichzeitig Berater von George Bush Senior. So jemand weiß, wovon er spricht. Seine Aussage stammt aus dem Mai 2010.
NATO expansion is not over for the Russians, it's a reality.
Die NATO-Erweiterung ist für die Russen nicht vorbei. Die NATO steht an der russischen Grenze. Sie stellt für Russland ein gebrochenes Versprechen dar, das Präsident Bush Senior eigenmündig gegeben hat, nämlich, dass es im Gegenzug für ein vereintes Deutschland in der NATO keine weitere Osterweiterung der NATO gibt. Das steht außer Frage. Manche Leute sagen, aber es wurde ja nie ein Vertrag unterzeichnet. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Wir haben unser Wort gebrochen. Die NATO steht aus russischer Sicht für einen Vertrauensverlust. Warum sollten sie uns vertrauen? Der zweite ist John Mersheimer, ein einflussreicher Politikwissenschaftler an der University of Chicago. Seine Aussage stammt aus dem Jahr 2015.
My argument is that
Meiner Ansicht nach trägt der Westen die Hauptverantwortung für dieses Chaos, nicht Russland. Es gibt 3 Kernelemente in der Strategie des Westens. Die erste heißt NATO-Erweiterung. Sie ist in vielerlei Hinsicht das wichtigste Element. Das zweite Kernelement ist die EU-Erweiterung. Die EU-Erweiterung zielt darauf ab, die Ukraine wirtschaftlich in den Westen zu integrieren. Genauso wie wir Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei und die baltischen Staaten in den Westen integrieren. Das tut die NATO natürlich auch. EU und NATO sind 2 Institutionen. Die NATO eine militärische, die EU eine wirtschaftliche. Die Idee ist, die Ukraine von Russland loszulösen und Teil des Westens zu machen. Das dritte Zitat stammt von Noam Chomsky, einem der einflussreichsten Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Er hat am MIT in Cambridge gelehrt und antwortet auf die Frage, was Wladimir Putin bewegt, in einem Interview aus dem Jahr 2022. Ich kann Putins Gedanken nicht lesen. Ich kann nur die Politik beobachten, die er verfolgt, und die Aussagen, die er gemacht hat. Viele Menschen spekulieren über seine Absichten. Aber diese Spekulationen haben keine Grundlage. Putin hat nie über einen Versuch gesprochen, die NATO zu erobern. Vor allem aber sind diese Spekulationen völlig unvereinbar mit der Einschätzung zur russischen Macht. Und beide Spekulationen stammen von denselben Personen. Auf der einen Seite erzählen sie über Putins großartige Pläne, ein neuer Peter der Große zu werden und NATO-Staaten anzugreifen. Gleichzeitig spotten sie darüber, dass er es nicht einmal schafft, ein paar Städte an der russischen Grenze zu erobern. Diese Widersprüche entbehren jeder Logik. Der vierte ist Andrew Bacevich, ein emeritierter Professor für Geschichte an der Universität in Boston. Seine Aussage hat mit dem Erzählen von Geschichten zu tun. Sie ist 2 Jahre alt und wie alle anderen auf YouTube zu finden. Es besteht kein Zweifel daran, dass die vorherrschende Darstellung des Krieges ein Kampf zwischen Gut und Böse ist. Daraus ergibt sich eine moralische Verpflichtung für unser Land und alle gleichgesinnten Staaten, das Böse zu bekämpfen. Ich würde sagen, dass das zu simpel ist. Wir können diesen Krieg nicht verstehen, ohne die Rechtmäßigkeit russischer Sicherheitsinteressen anzuerkennen. Der fünfte und letzte US-amerikanische Intellektuelle ist Jeffrey Sachs, ein Ökonomieprofessor an der Columbia University. Er ist seit Jahrzehnten als politischer Berater tätig und hat im Laufe seiner Karriere beide Seiten beraten, Russland und die Ukraine. Dieses Interview wurde vor 2 Monaten gestreamt. Es gibt absolut keinen Grund, warum dieser Krieg stattfinden sollte. Nicht in 1 Million Jahren. Aber er ist ein Kunstwerk, wenn ich das so ausdrücken darf, der Vereinigten Staaten über einen Zeitraum von 30 Jahren. Was die Kriegsrhetorik weiter befeuert, ist die extreme Russophobie der Nachbarstaaten Russlands, die eine sehr aggressive und hässliche Sprache benutzen. Gegen einen Nachbarn, der tatsächlich eine Bedrohung für sie darstellt, insbesondere wenn man ihn provoziert. So entsteht eine unfassbare Spirale aus Russland-Hass in den baltischen Staaten, insbesondere in Polen. Diese Spirale führt zu Angst, Hass und jetzt zur Aufrüstung Europas. Es ist deshalb unfassbar, weil ein Frieden greifbar nah ist.
And that leads to this spiral of warmongering, fear, hatred, and now this rearm Europe program that you summarized, that's mind-boggling, especially because peace is actually almost ready for delivery. Right now.
Nun können Sie mir natürlich vorhalten, dass alle von mir zitierten Aussagen in dieselbe Kerbe schlagen. Wie gesagt, ich habe keine seriöse Quelle für einen möglichen Angriff Putins oder Russlands auf Europa gefunden. Vielleicht weiß der Pressesprecher der russischen Botschaft mehr. Herr Terekow, in allen möglichen Medien lese ich, dass Ihr Präsident Wladimir Putin Europa angreifen will. Stimmt das?
Wir sind es gewohnt, Märchengeschichten über Russland in allen möglichen Formaten zu lesen und zu hören. Das Witzige dabei ist, dass diese Erzählungen mitunter miteinander nicht übereinstimmen. Auf der einen Seite hören wir, dass Russland Europa in den nächsten 5 Jahren angreifen wird. Auf der anderen Seite hören wir, dass die russische Armee in sich zusammenfällt und die russische Wirtschaft kollabiert. Das Witzige dabei ist, dass beides von ein und denselben Menschen propagiert wird. Das ist von der Fragestellung natürlich irrsinnig, weil Russland kein Interesse hat, mit irgendjemandem Krieg zu führen. Alle möglichen Geschichten, die über Russland in die Welt gesetzt werden, sind frei erfunden, kann man einfach so behaupten, und basieren auf keinen Grundlagen. Das sind Geschichten, um die Gesellschaft irgendwie zusammenzuschweißen, um von den Problemen in den jeweiligen Ländern abzulenken. Und
also Sie haben jetzt etwas gesagt, das habe ich vorhin gerade eingespielt, das wissen Sie gar nicht. Die Aussage stammt von Noam Chomsky. Der hat etwas Ähnliches gesagt, dass nämlich ein und dieselben Personen behaupten, dass Putin eine Art Peter der Große sein will und Europa angreifen will. Zur gleichen Zeit behaupten sie, dass die russische Armee nicht mal ein Dorf erobern kann. Das haben Sie jetzt auch gesagt. Wer sind diese Leute?
Das ist die europäische Oberschicht. Das sind Leute, die in Brüssel sitzen, in anderen europäischen Hauptstädten, die eben mit der Idee des Kalten Krieges groß geworden sind offensichtlich und die eine gute Möglichkeit gefunden haben, in Russland diesen Endgegner, diesen Hauptfeind zu finden. Was schweißt eine Gesellschaft besser zusammen als ein gemeinsamer Feind? Mhm. Und die politische Oberschicht, der politische Mainstream, wie auch immer das genannt werden soll, hat eben dieses Interesse, Russland als das große Feindbild zu etablieren. Und das wird, wie wir sehen, systematisch durch Medien, durch Politik hier in Europa gemacht.
Warum ist Russland das Böse?
Russland ist nicht das Böse. Es ist nach den Regeln der großen Kunst, die besagen, dass es immer einen Antagonisten geben muss. Dargestellt, es braucht immer den Gegner und zuerst war das die Sowjetunion, dann gab es eine Zeit lang, da konnte man sich nicht so einigen, was der neue große Gegner sein soll, das neue große Böse, das waren zum einen die Terroristen, Islamisten und so weiter, aber das war nicht groß genug, das war nicht, der Maßstab fehlte da. Und jetzt wird das wieder ganz geschickt aufgegriffen. Es ist ein gelungenes Fressen für die Presseleute, für Filmindustrie. Sie sehen die neuen Hollywood-Blockbuster, da ist wieder Russland, der große Gegner, der große Störenfried. Wir leben eben in einem Konstrukt der Medien. Die Medien schaffen uns unsere Realität. Es ist jetzt so gekommen, dass Russland als neues Böse außer Korn wurde und eben so propagiert wird.
Versuchen Sie als Pressesprecher zu sagen, dass diese Geschichte nicht stimmt?
Als Pressesprecher ist es meine Aufgabe, die Position meines Landes nach außen zu kommunizieren, so gut es geht, so gut man gehört werden kann. Und so laut man schreien kann sozusagen. Und wir sprechen ständig davon, dass das meiste, was über Russland in die Welt gesetzt wird, so nicht stimmt. Wie sehr wir hier Gehör finden, besonders unter den Mainstream-Medien, das ist dann schon eine andere Frage. Weil ständig präsentieren wir unsere Gastbeiträge, schlagen jede mögliche Form des Gesprächs, der Kommunikation vor. Aber wir sind ja dieses reine Böse, diese Putin-Propaganda, mit der kein westliches Mainstream-Medium zu tun haben will oder darf. Ich weiß es nicht. Und da tun wir uns schwer. Aber wir wissen schon, dass eine große Zahl an österreichischen Bürgern, an europäischen Bürgern an der anderen Seite der Medaille interessiert sind, an der Wahrheit über Russland, über die Hintergründe der russischen Außen- und Innenpolitik. Es gibt viele Telegram-Kanäle, viele Gruppen in Social Media, wo sich die Menschen ein eigenes Bild verschaffen wollen. Es gibt auch unabhängige Medien, wie Ihres zum Beispiel, die eben interessiert sind und Fragen stellen. Aber das gilt leider nicht für alle Medien.
Wird Ihnen da öffentlicher Raum verwehrt? Also ist es so, dass Sie nicht zu Wort gebeten werden oder dass man Ihnen sozusagen das Wort verbietet?
Ja, leider. Das meiste ist unsere Reaktion eben auf das Weltbild, das in den österreichischen Medien projiziert wird. Also wir versuchen, auf Falschdarstellungen über Russland zu reagieren und tun das in Form von Beiträgen, in Form von Pressestatements. Aber die Veröffentlichung bleibt uns in den meisten Fällen verwehrt. Das Maximum, was wir erreichen können, ist vielleicht ein Zitat, das dann wiederum irgendwie kommentiert wird oder aus dem Kontext gepickt wird. Es gibt schon Medien, die uns entgegenkommen, aber das sind eben die Medien, die irgendwie außerhalb des anerkannten Medien-Establishments sind.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Sie versuchen sozusagen Ihre Position, Ihre Perspektive zu präsentieren und werden von Medien nicht angefragt oder die Medien reagieren nicht oder sie reagieren, sie sprechen miteinander und dann stellen sie es falsch dar? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, dass Ihnen öffentlicher Raum verwehrt wird?
Schauen Sie, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann wir das letzte Mal eine Anfrage von Medien bekommen haben zu jeglichen Fragen. Also vor einem oder zwei Jahren hatten wir, glaube ich, noch eine Anfrage von der APA, wie wir zum Schutz der Botschaften in Wien stehen. Ja, das war so im Grunde das Letzte, was wir reinbekommen haben. Zu den meisten Fällen bekommen wir überhaupt keine Anfragen. Ja, und wenn wir unsere Meinung, also die Meinung des Botschafters, ein Statement der Botschaft präsentieren, naja, das wird dann zur Kenntnis genommen, das findet dann aber keine Publikation irgendwie.
Also Sie schicken es und es wird nicht veröffentlicht?
Ja, wir schicken, wir bieten es zur Veröffentlichung an. Wir sind bereit, das irgendwie zu kürzen. Wir sind bereit, das in irgendeiner anderen Form zu präsentieren. In den meisten Fällen wird uns die Veröffentlichung verwehrt. Das Letzte, wo wir, glaube ich, eine Veröffentlichung hatten, war vor einem Jahr in der Presse als Antwort auf die Veröffentlichung des ukrainischen Botschafters. Das war so eigentlich das Letzte, was wir hatten. Und danach, als wir uns bei der Redaktion gemeldet haben, hat man uns gesagt, also mit zum Beispiel bei der Presse hat man uns gesagt, dass wir schon zu viel Raum bekommen haben auf deren Seiten. Aber das war nur eine Veröffentlichung, ja. Die anderen sagen, vor kurzem war eine ganz interessante Geschichte. Wir hatten eine mögliche Veröffentlichung des Botschafters, einen Gastbeitrag. Mhm. Das haben wir dem Kurier angeboten und uns hat die Redaktion darauf aufmerksam gemacht, dass sie keine Veröffentlichungen von Gastbeiträgen von bilateralen Botschaftern machen. Und die haben das explizit gesagt, wir bringen auch den amerikanischen Botschafter nicht. Ja. Vor zwei Wochen habe ich einen Artikel des israelischen Botschafters dort gelesen, ja, zum aktuellen iranisch-israelischen Konflikt ein Beitrag des israelischen Botschafters in Wien. Und da habe ich mich gefragt, wieso jetzt, was jetzt passiert ist, dass die Redaktionspolitik des Kuriers sich so drastisch verändert hat, dass sie plötzlich einen Beitrag des israelischen Botschafters veröffentlichen. Und die zweite Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist, hätten Sie auch die Antwort des iranischen Botschafters in Wien veröffentlicht, wenn er denn eine präsentiert hätte? Also das, aber das lasse ich so einfach jetzt stehen, diese beiden Fragen. Aber es ist doch sehr, sehr eigenartig.
Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft Europas?
Natürlich, natürlich. Die Zukunft Europas ist in meinen Augen sehr gefährdet, eben aufgrund dieser eigenartigen, mitunter selbstzerstörerischen Politik, die Brüssel jetzt ausgewählt hat. Aus meinem Mund klingt das natürlich, mag das vielleicht komisch klingen, aber Russland ist nicht der große Gegner. Russland ist nicht der große Feind und es ist eine riesige Vernachlässigung, es ist ein riesiger Fehler, sich von Russland abzuwenden. Und es ist ein riesiger Fehler, Russland zum Feind zu machen. Weil man sägt an dem Ast, auf dem man sitzt. Der österreichische Wohlstand zum Beispiel, der ist ja auch mitunter mit billigen Rohstoffen aus Russland bezahlt worden. Diese Rohstoffe sind nur sehr schwierig zu ersetzen. Und das hat man jetzt in Brüssel, das Gespräch, dass einige Länder wie Slowakei und Ungarn diese selbstzerstörerische Politik nicht unterstützen wollen, weil sie einfach um ihren Wohlstand besorgt sind. Und ich denke, das sollte Österreich auch. Aber ich habe gehört, am Rande dieses Gipfels es auch Erklärungen von österreichischer Seite gab, wo man ganz vorsichtig gesagt hat, dass es auch eine Rückkehr zur Gaspartnerschaft zum Beispiel geben könnte.
Welchen Gipfel meinen Sie jetzt?
Den EU-Gipfel vor kurzem, als diese Sanktionen jetzt beschlossen wurden, hat die österreichische Delegation am Rande dann erklärt, dass man auch irgendwann mal die Rückkehr zum russischen Gas in Erwägung ziehen könnte. Das wurde dann aber ganz schnell unter den Teppich gekehrt und die jeweiligen Politiker wurden dann einfach zur Ordnung gebeten, sage ich mal so.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Unser Leben in Europa wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Mag sein, dass du es in deinem Alltag noch nicht spürst, aber wir stehen vor Herausforderungen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Da sind sich alle, die mitdenken, einig, ob politisch links oder rechts. Was auf beiden politischen Seiten zu schaffen macht, ist, dass wir uns unsere Zukunft nur als Sieg oder Untergang vorstellen können. Utopie oder Dystopie. Wir haben kein realistisches Zukunftsbild davon, was wir aus der politischen Neuordnung der Welt, vor allem aber dem technologischen Fortschritt, machen wollen. Wie wollen wir als Zivilisation, die nicht mehr an eine Erlösung glaubt, glücklich werden? Solange diese Frage nicht öffentlich diskutiert wird, rückt eins von beiden näher: Sieg oder Untergang. In beiden Fällen muss aber erst ein Krieg her. In diesem Podcast versuche ich mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst realistische Bilder und Erzählungen einer Zukunft in Europa zu entwickeln. Das ist nicht Philosophie, denn Europa ist keine Idee mehr. Europa sind unsere Jobs, Schulen und Lebensmittel. Mit einem Abo oder einer Spende kannst du mich in meiner Arbeit unterstützen und dich aktiv an diesem Podcast beteiligen. Ich heiße Gabriel Diakowski. Du findest Näheres zu mir unter www.dguz.at. DGUZ steht für die
Geschichte unserer Zukunft. Dort findest du eine E-Mail-Adresse und eine Kontonummer. Schreib mir, wen du gerne einladen würdest und welche Fragen dich beschäftigen. Danke für deine finanzielle Unterstützung und zurück zum Interview. Ich bin auf der Suche nach Quellen für die Geschichte des bösen Wladimir Putin, der Europa angreift. Ich habe bis jetzt noch keine Quellen gefunden. Können Sie mir helfen?
Wenn Sie Grundlagen suchen, die vielen Veröffentlichungen, die vielen Meinungen, die vielen Beiträge zu diesem Thema belegen können, wenn Sie danach suchen, dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen, weil das einfach sinnfrei ist und frei erfunden ist. Das sind ein und dieselben Menschen, das ist ein und dasselbe Lager. Sie können das nennen, wie Sie wollen. Das ist, nennen wir das europäischer Mainstream. Ja. Das ist diese Meinung, das ist schon ein russlandfeindlicher Kult geworden, wenn Sie wollen, der zurzeit in Europa und in der westlichen Welt regiert.
Jetzt haben wir in der österreichischen Politik in den letzten Jahren turbulente Jahre erlebt. Haben Sie noch Gesprächspartner? Gibt es noch Leute, mit denen Sie sprechen und die mit Ihnen sprechen wollen?
Grundsätzlich sind alle Kontakte on hold. Alle zusammen, also alle Zweige der Zusammenarbeit sind wurden eingefroren. Nicht auf unsere Initiative, wohlgemerkt. Und es fehlt auch eigentlich der Gegenstand des Dialogs. Für mich als Pressesprecher hingegen ist schon viel zu machen. Wir verfolgen die österreichische Medienlandschaft sehr genau und versuchen, natürlich können wir nicht auf alle Falschinformationen über Russland reagieren, das ist unmöglich. So viele Leute haben wir nicht, so viele Kräfte haben wir nicht, aber wir versuchen wenigstens unsere Stimme zu erheben, da wo es am wichtigsten ist und unsere Position zu den wichtigsten Vorgängen in der Welt kundzutun. Und ich glaube, wir haben auch einen gewissen Erfolg darin. Wir haben einen recht üppigen Social-Media-Auftritt und mehr als 18.000 Follower allein auf Facebook. Und wir bekommen Anfragen von einfachen Leuten, die sich einfach informieren wollen, die sich interessieren. Und wenn ich Zeit habe, finde ich auch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch.
Haben Sie das Gefühl, dass die Geschichte, die in den Mainstream-Medien, weil Sie das jetzt schon zweimal erwähnt haben, eine andere ist als die Geschichte in den Köpfen der Menschen?
Mitunter ist das so. Mitunter ist das so, weil der Mensch ist ja oftmals kritisch, und wenn man die Zeitungen aufschlägt oder den Fernseher anmacht, so hat man das Gefühl der Einseitigkeit. Und der Mensch versteht aber, dass die Welt nicht schwarz und weiß ist. Da gibt es immer verschiedene Schattierungen. Und da beginnt der Mensch, Fragen zu stellen und sich zu informieren. Das ist halt der Part, wo wir kommen und unseren Teil zu dieser Wahrheit dazu bringen. Und dann kommt dieses Puzzle zusammen. Ja, dann verstehen die Leute, dass die Medien einfach nur einseitig berichten. Das klingt irgendwie ganz einfach und plausibel, ist aber schwer, sich das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen, dass es Hintergründe gibt, dass es einige Geschehnisse nicht eine weiße und eine schwarze Seite haben, sondern dass sie Schattierungen haben, dass sie Hintergründe haben, dass sie sich ergeben haben, als berichtet wurde. Und wiederum eine Kritik in Richtung der westlichen und auch der österreichischen Medien, zum Beispiel zum jetzigen Konflikt in der Ukraine, werden alle möglichen Mitteilungen der ukrainischen Seite ohne jegliche Kritik aufgenommen und weitergegeben. Mhm. Das wird berichtet, als wäre es Tatsache, obwohl zu diesem Zeitpunkt es überhaupt keine Tatsachen geben kann, weil noch keiner genau wissen kann, was da sich ergeben hat. Einfach nur Beispiel dieses angeblichen Massakers von Bucha, der großen Inszenierung, ganz am Anfang. Am ersten Tag konnte keiner noch verstehen und wissen, was sich da ergeben hat. Stand schon von Massenmorden, stand schon von Genozid, von also alles Mögliche, was von den Ukrainern in die Welt gesetzt wurde, das wurde auch so in den österreichischen Medien weitergegeben, ohne jeglichen kritischen Ansatz. Und das ist eben das Problem. Dieselbe Geschichte mit diesen Tausenden, Abertausenden entführten ukrainischen Kindern. Sie haben das bestimmt gehört. 20.000 war, glaube ich, die Zahl. Kinder wurden angeblich von Russland aus der Ukraine entführt. Ja. Welche Kinder, woher diese Zahl, interessiert keinen. Und dann bei den Gesprächen in Istanbul präsentierte die ukrainische Seite eine Liste von 382 Kindern, glaube ich. Mhm. Also einfach nur die 20.000 und 382. Ja. Dieser Ansatz, irgendwas in die Welt zu setzen über Russland, 20.000, 30.000, 1 Million, irgendwas, entführt, vergewaltigt, getötet von Russland, alles Mögliche. Alles wird ohne jegliche Nachforschung, ohne jegliche Recherche von den österreichischen Medien aufgegriffen und so auf die Titelseiten gebracht, wie das von den Ukrainern kommuniziert wurde. Obwohl man gar nicht nachdenkt, dass die Ukrainer ja auch eine Seite des Konflikts sind. Ja? Die haben kein Interesse an der Wahrheit. Die haben eine politische Aufgabe und die beläuft sich darauf, so viel wie möglich Unterstützung in Europa zu bekommen, so viel wie möglich Geld zu bekommen. Und da können sie alles Mögliche erfinden. Und das tun sie auch. Das wird aber in keinster Weise, wird das recherchiert, in keinster Weise wird dem auf den Grund gegangen. Das wird einfach nur wiedergegeben, nachgeplappert, geschrieben. Und die russische Meinung dazu, die ist nicht von Interesse. Also wir hatten noch nie eine Anfrage zu diesen entführten Kindern als Botschaft. Keiner hat danach gefragt, ja, stimmt das überhaupt? Nein, das interessiert keinen. Keiner hat uns nachgefragt zu Bucha, stimmt das überhaupt? Von welchem Journalismus kann da die Rede sein?
Haben Sie Hoffnung?
Ja, selbstverständlich, man muss immer Hoffnung haben. Ich kenne viele Journalisten, die an der Wahrheit interessiert sind. Ich kenne Journalisten, die bereit sind zu recherchieren. Ich kenne Journalisten, die auch, die sich sehr gut auskennen. Und nur haben sie Schwierigkeiten, ihre Recherchen und ihre Meinungen irgendwo im Mainstream-Feld zu veröffentlichen.
Für viele ist die Geschichte, dass der Ukraine-Krieg von den USA provoziert und vom CIA angezettelt wurde, nichts Neues. Neu ist, dass sich die USA als Stürmer dieses Krieges zurückziehen und Deutschland die Rolle übernimmt. Damit haben wir es endgültig mit einem Krieg zwischen Europa und Russland zu tun. Allen, die dem Wahn vom bösen Putin verfallen sind, muss klar sein, dass sie im Falle einer Katastrophe die Verantwortung tragen. Ich gehöre nicht dazu. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Episode. Teilt, liked und erzählt es allen. Tschüss aus Wien.